Was ist wichtig für eine Gemeinde? Darum soll es heute Morgen gehen und vielleicht habt ihr das in den Liedern auch schon so ein bisschen mitbekommen. So einzelne Stichwörter, die in den Liedern vorgekommen sind. Was ist wichtig für unsere Gemeinde? Was ist wichtig, damit Gemeinde sich gut entwickeln kann, damit Gemeinde auferbaut wird, damit Gemeinde wächst, damit der christliche Glaube gestärkt wird unter uns? Liegt der Schlüssel für Wachstum des Glaubens, für Wachstum der Gemeinde in, ja, ich weiß nicht, man kann auf den Gedanken manchmal kommen, in finanziellen Möglichkeiten, in Konzepten, in gigantischen Projekten, die man tut? Wo liegt das Zentrum? Was ist wirklich wichtig, damit unsere Gemeinde zu dem wird, vielleicht nicht, was wir uns vorstellen, sondern zu dem wird, was Gott sich vorstellt in unserer Mitte? Gibt es ein Geheimrezept dafür, wie irgendwie Erweckung ausbricht? Ich befürchte, nein. Aber es gibt Gegenden, da geschieht viel. Da kommen viele Menschen zum Glauben und bei uns, so in Mitteleuropa, ist das zurzeit eigentlich eher weniger der Fall. Ich möchte so einen Satz über diese Predigt stellen. Ich weiß nicht, wer ihn mal gesagt hat, ist bestimmt schon vielerorts gebraucht worden. Gemeinde wird auf den Knien gebaut. Gemeinde wird auf den Knien, also sprich im Gebet gebaut. Und ich möchte dazu aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes, wo wir gerade eben schon Verse gehört haben, einige weitere Verse lesen. Da lässt uns Paulus so ein bisschen in sein Herz schauen, in seine Praxis schauen, wie er gebetet hat. Und das wollen wir uns heute Morgen so ein bisschen angucken. Epheser 1 ab Vers 15. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus den Herrn und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Soweit diese Verse aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes. Ich glaube, man kann viel lernen von Paulus, von dem, was er hier sagt. Er lässt uns hier so ein bisschen in sein Herz schauen, er lässt uns daran Anteil nehmen, wie er betet, was ihm in seinem Gebetsleben wichtig ist. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Gott braucht immer wieder Beter. Er braucht Menschen, die ihre Hände falten, die ihre Knie beugen, die sich einfach unter Gottes Hand beugen und beten, die ihm alles zutrauen und von ihm Großes erwarten, die treu sind, die beharrlich sind. Und ich glaube, er hinterlässt uns hier in diesem Text so ein Musterbeispiel, wie Gebet in der Gemeinde, wie unser Gebet aussehen kann. Eigentlich eine Binsenweisheit und trotzdem, denke ich, muss man es immer wieder betonen, wie Paulus hier anfängt. Am Anfang steht der Dank. Der kommt bei mir oft zu kurz. Wenn ich da ehrlich drüber nachdenke, muss ich das sagen. Der steht nicht immer an erster Stelle. Das dankbare Herz, die Dankbarkeit, dass ich Gott das sage, worüber ich mich freue, wo ich Grund habe, dankbar zu sein. Paulus sagt, ich höre nicht auf, für euch zu danken. Da hätte ich gerne mal an dem einen oder anderen Tag Mäuschen gespielt und wüsste gerne mal, wie hat Paulus das gemacht. Der kannte so viele Menschen. So viele Menschen sind gläubig geworden durch seinen Dienst. So viele Gemeinden entstanden. So viele Gemeinden, die andere gegründet haben, hat er gekannt. Und das ist eine Aussage, die kommt ja nicht nur hier vor. Ich danke ständig für euch. Wie hat das bei Paulus ausgesehen? Diese Regelmäßigkeit, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, ich weiß es nicht. Aber Paulus dankt ständig für diese Gemeinde in Ephesus. Die ist hier erstmal konkret benannt in dem Text. Und ich glaube, wenn man sich das so vorstellt, wenn man da zur damaligen Zeit nach Ephesus gekommen wäre, eine große Stadt, relativ große Stadt für die damalige Zeit, eine reiche Stadt, der Artemis-Tempel stand da, also da konnte man eine ganze Menge an Religiosität finden und sehen in dieser Stadt. Eine ganze Menge Kultur und buntes Treiben. Ob die Gemeinde, die zur damaligen Zeit sicherlich klein war, so im Mittelpunkt, im Zentrum stand, dass sie überall erkennbar war, das wage ich fast zu bezweifeln, dass das so gewesen ist. Das werden wenige gewesen sein, die sich versammelt haben, irgendwo gebetet haben, das Abendmahl gefeiert haben, dankbar füreinander waren. Sofern sie irgendwelche Schriften hatten, auch neutestamentliche, alttestamentliche Schriften gelesen haben miteinander. Aber trotz allem, bei all dem, was vielleicht noch gar nicht so vollkommen und so wunderbar war, wie man sich das vielleicht wünscht, Paulus dankt für diese Geschwister. Er freut sich darüber. Er sagt, als ich zum ersten Mal von eurer Liebe gehört habe, da konnte ich einfach nicht mehr aufhören, für euch zu danken. Ich denke, er stellt sich diese Menschen, diese Geschwister immer wieder vor, die ihren Glauben teilen, ihre Liebe und ihre Freude untereinander teilen, ohne dass man da jetzt in Schwarz-Weiß-Malerei irgendwie ein nur schönes Bild zeichnen will. Aber das ist die Perspektive, die Paulus hat. Er ist dankbar für das, was in Ephesus geschehen ist, für jeden Einzelnen, der dort ist, der im Gemeindeleben teilnimmt. Paulus hört nicht auf zu danken für die Geschwister. Das ist ihm ein wirkliches Anliegen. Bei mir müsste es vielleicht manchmal heißen, ja, ich höre nicht auf zu klagen oder ich sollte doch endlich mal aufhören zu klagen, Gott mein Leid zu klagen und das, was alles nicht so schön ist und das, was ich mir alles anders wünsche und anders vorstelle und was besser sein könnte und was verbesserungsfähig ist. Sicherlich gibt es solche Sachen, keine Frage. Da fallen jedem von uns bestimmt tausend Dinge ein, die man da Gott nennen könnte. Und trotzdem sagt Paulus hier, nein, ich bin dankbar. Ich danke für euch, für diese Gemeinde, in aller Unvollkommenheit, in aller Schwachheit und in der Kleinheit, in der diese Gemeinde gelebt hat. Paulus dankt für diese Geschwister in Ephesus. Er klagt nicht, er dankt und er freut sich über das, was er sieht. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wenn wir in unser Leben, in unsere Gemeinde gucken, auch wir haben eigentlich viel, viel Grund zu danken für die Schwester, für den Bruder, der da ist, der mit uns hier sitzt und Gottesdienst feiert. Viel Grund, dankbar zu sein für so vieles unter uns, für Gaben, für Begabungen, für Hilfe und Hilfeleistung, die geschieht, die man vielleicht selbst schon bekommen hat, die man weitergeben darf. Für guten Rat, den man bekommen hat. Für finanzielle Hilfe, die man bekommen hat. Vielleicht habe ich mich über den einen oder anderen gut gemeinten Rat auch schon geärgert. Aber im Endeffekt war er doch gut gemeint. Es ist doch Grund, dankbar zu sein. Und trotzdem glaube ich, bei all dem, was uns da so einfallen kann, wofür wir dankbar sein können unter uns, dass das, was Paulus hier im Blick hat, eigentlich noch viel grundsätzlicher ist. Paulus sieht diese Christen in Ephesus, dieses kleine Häuflein im Vergleich zu der großen Stadt, ja wie so eine kleine Bastion in der Finsternis. Sie lebt in der Welt, sie steht in der Welt und da sind einzelne Menschen, in denen ist das Reich Gottes. In denen hat das Reich Gottes angefangen, dadurch, dass Jesus der Herr, der Herrscher der einzelnen Menschenleben geworden ist. Das sind plötzlich Menschen, die glauben, Menschen, die sich Gottes Autorität unterstellen, die ihm nachfolgen. Menschen, die danken, die loben, die beten, die Abendmahl feiern. Menschen, so sagt Paulus das im gleichen Brief, die von der Finsternis in Gottes wunderbares Licht getreten sind. Das hat Paulus vor Augen, wenn er hier sagt, ich höre nicht auf zu danken. Und ich glaube so, dass das Klein-Klein des Alltags, was da manchmal vielleicht schön und manchmal auch hässlich sein kann, das hat er hier gar nicht im Blick. Er sieht einfach die große Berufung jedes Einzelnen. Ihr seid alle Gottes Kinder. Ihr seid berufen und das ist Grund, dankbar zu sein, weil ihr Gottes Kinder seid. Paulus fängt mit dem Danken an. Und dann zeigt er uns, wofür er betet. Er bleibt beim Danken nicht stehen, er betet. Er hat Anliegen für diese Geschwister in Ephesus. Mit der Fürbitte geht es weiter. Und auch das vielleicht ungewohnt, in einer Art und Weise, wie wir vielleicht gar nicht so beten oder nicht so oft beten. Das Zentrum seiner Bitte, das sind nicht so diese kleinen Sorgen und Anliegen, die man jeden Tag haben könnte, so die tägliche Not. Das Zentrum seiner Bitte, und wen verwundert's, das Zentrum ist Gott, wieder mal. Bei Paulus dreht sich auch seine Fürbitte um Gott, das ist sein Anliegen. Drei große Anliegen sehe ich in dem Text. Er bittet dafür, dass die Epheser den Geist der Weisheit und der Einsicht bekommen von Gott, damit sie Gott immer besser erkennen und verstehen. Er bittet darum, dass sie Gottes Erkenntnis bekommen. Er bittet darum, dass ihre Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der Gott euch berufen hat, begreift und erkennt. Das ist etwas, das weist schon weit über unser Leben hinaus, bis hin in die Ewigkeit. Hat sicherlich auch mit der Zukunft unseres Lebens etwas zu tun, aber weit darüber hinaus. Offene Augen für diese geistliche Perspektive, die das Leben wirklich ausmacht, das ist Paulus wichtig. Und der dritte große Gedankenkreis in diesen Versen, er betet darum, damit die Epheser erkennen können, wie übermächtig groß Gottes Kraft ist, mit der er in uns, in den Gläubigen ist und wirkt. Die gleiche Kraft, schreibt Paulus hier, die Christus aus den Toten auferweckt hat. Diese gleiche Kraft ist in uns, ist unter uns. Das sind die Anliegen, die Paulus hat. Interessanterweise habe ich nirgendwo in Briefen wirklich gelesen, dass der große Völkerapostel darum beten würde, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Seine Gebete sind eigentlich immer mehr auf die Gemeinde bezogen, dass sie Gottes Erkenntnis bekommen, dass sie in ihrem Glauben wachsen, dass ihm der Mund aufgetan wird, dass er das Evangelium sagen kann. Und das andere ergibt sich dann im Endeffekt daraus. Vielleicht ist das sein Gedanke, der dahinter steht, ich weiß es nicht. Wenn Paulus betet, wenn Paulus bittet, dann hat er im Blick, dass die Gemeinde, dass die Christen Gott besser verstehen, ihm näher kommen und begreifen, worum es in dieser Welt wirklich geht. Begreifen, was das bedeutet, was er ein bisschen später schreibt, dass Menschen aus der Finsternis ins Licht treten und dass es Menschen gibt, die diesen Schritt eben noch nicht getan haben. Für diese Realität möchte Paulus uns die Augen öffnen. Das ist das Wichtige, darum betet er. Und ich weiß nicht, ob es so einen Automatismus gibt, vielleicht nicht. Aber vieles andere, wofür wir dann beten oder was an Problemen entsteht kommt vielleicht auch dadurch, dass uns diese Perspektive manchmal gar nicht so vor Augen steht, wie es gut wäre und wie es wichtig wäre. Paulus betet um den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das sind große Worte, die er hier gebraucht. Das sind große Anliegen, die er hat. Wenn das jeder in der Gemeinde wirklich kapieren würde, verinnerlichen würde, wenn das zentrales Herzensanliegen wäre. Im Glaubensbekenntnis sagen wir das ja: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Da kommt das so ein bisschen zum Ausdruck, auch was Paulus hier bittet. Das ist so ein Stück weit diese Erkenntnis, die Paulus hier im Blick hat. Allmächtig heißt doch, dass es da nichts gibt, was Gott im Weg stehen könnte, dass es nichts gibt, was Gott unmöglich wäre, wenn er handeln möchte. Diesen Blick sollen wir von unserem Gott immer wieder bekommen, verstärkt bekommen. Darum geht es. Nicht so sehr um unsere Kleinigkeiten im Alltag. Es geht in unserem Gemeindeleben, in unserem Glauben, es geht um Gott, dass wir ihn ehren, dass wir ihm nahe sind und dass wir ihm ernsthaft nachfolgen, dass wir das ernst meinen. In diesen Gebeten, die Paulus spricht, ja, da ist etwas, wird etwas deutlich von der Allmacht, von der Größe Gottes. Und ich glaube, das ist irgendwie der Schlüssel auch für uns zu einem gesegneten, zu einem glücklichen, kann man das so sagen, einem glücklichen Leben, einem zielorientierten Leben. Ich glaube nicht, dass das Zweckoptimismus ist. Irgendwie eine Schönrederei, dass wir das doch jetzt endlich kapieren. Ich glaube, der Schlüssel liegt einfach da drin, dass es Menschen gibt, wie den Paulus damals, die ihre Knie beugen und die so beten für sich und für andere. Dass wir Gott wirklich verstehen, wie er wirklich ist, in seinem Wesen, in seiner Liebe, aber auch in seiner Strenge. Dass wir ihn begreifen und akzeptieren. Und das drückt sich in allem, was er sagt, in seinen Briefen, in all seinen Gebeten eigentlich immer wieder aus. Und wie können wir das erlangen? Ich muss gestehen, so wirklich weiß ich es nicht. Sicher, man kann einen guten Rat geben, redet miteinander darüber, lest in der Bibel. Ich glaube, Paulus tut das zentral Richtige. Er betet darum. Er sagt Gott, das brauchen wir ganz, ganz dringend. Diese Erkenntnis deiner Gegenwart, deiner Größe, die brauchen wir. Und deswegen betet er drum, weil er genau weiß, wir Menschen können es nicht machen. Wir von uns raffen es nicht. Wir brauchen Gottes Hilfe. Wir brauchen seinen Geist der Weisheit, der uns die Augen öffnet, wie Gott wirklich ist. Durch Christus reich beschenkt, so fängt der Epheserbrief an, gesegnet mit jeglichem geistlichen Segen. Das ist die Perspektive, die Paulus von den ersten Sätzen an den Gläubigen eröffnet. Das ist das, was Gott uns schenken will. Das ist das, was er für jeden von uns im Endeffekt bereit hat. Lasst uns darum beten, auch gegenseitig beten, dass wir als Gemeinde darin wachsen, dass wir das erkennen, Gott in seiner Tiefe, in seinem Reichtum, in seiner Schönheit, in seinem Willen zur Vergebung und zur Liebe. Ich glaube, wir können uns das nicht erarbeiten, nicht aneignen. Das ist ein Geschenk, was Gott uns macht. Wir können und wir dürfen beten. Das ist ein gewaltiges Geschenk, was wir haben. Wir dürfen darum beten, dass Gott uns das schenkt. Und ich finde das so in der Biografie oder in dem, was man so von Luther oft liest, auch in seinen Schriften, in dem, was so von ihm überliefert ist, eigentlich sehr, sehr interessant. Er ist ein Mensch, der Zeit seines Lebens ein so unbändiges Arbeitspensum absolviert haben muss, bei dem, was er alles geschrieben hat, bei den ganzen Übersetzungen, die er getrieben hat, bei der Gemeindearbeit, die er getrieben hat, in den ganzen Diskussionen und Reisen und was da so alles war, an großen Herausforderungen in seinem Leben. Und trotzdem liest man von ihm bei all der Arbeit, bei diesem riesigen Pensum, was er hatte, den Herausforderungen, den Ängsten, dass er jemand war, der viel, sehr, sehr viel immer wieder gebetet hat und sich dafür Zeit genommen hat. Das Gebet war für ihn eben keine verlorene Zeit, sondern es war ganz grundlegend wichtig für seine Aufgabe, damit er sie wirklich bewältigen konnte. Ich muss sagen, davon möchte ich immer mehr lernen, von dieser Einstellung. Der Theologe Helmut Thielige, der hat einmal gesagt, nicht das Gebet, sondern die Welt ist unsere Heimat geworden. Kann man einfach mal drüber nachdenken, über diesen Satz. Trifft vielleicht an manchen Stellen zu, vielleicht nicht überall, das weiß ich nicht, das will ich gar nicht bewerten. Nicht das Gebet, sondern die Welt ist unsere Heimat geworden. Aber ich denke, dieser Satz, der drückt eine Angst und eine Befürchtung aus und sicherlich auch eine Beobachtung, dass wir uns allzu oft um uns selbst, in unserem Alltag, um unsere Anliegen drehen und dass die Gegenwart Gottes und das Reden mit ihm oft viel zu kurz kommt. Das Gebet manchmal als Belastung, als hinderlich, als Zeitkiller empfunden wird, der mich davon abhält, andere Dinge zu tun. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, manchmal ist das so. Manchmal kann einem das Gebet so vorkommen. Aber es ist immer dann, wenn ich es als Last empfinde, wenn ich denke, es muss so schnell erledigt werden, wenn es nicht wirklich ernsthaft von meiner Seite gemeint ist, dann kann selbst das kürzeste Gebet oder das schnelle Lesen eines Losungstextes zur Last, zur Belastung werden, zu etwas, wo man den Eindruck hat, ja, das bringt doch jetzt überhaupt nichts. Leben wir im Gebet oder leben wir mehr in dieser Welt? Ich denke, diese Frage von Thielige, die ist durchaus berechtigt. Wo bin ich zu Hause? Wo bin ich mehr zu Hause? Und ich habe so den Eindruck, wenn ich mir das Leben Jesu angucke, bei dem relativ wenigen, was wir eigentlich wissen durch die vier Evangelien, auch über sein Gebetsleben und wie er mit Menschen gelebt hat, ich habe immer wieder den Eindruck, Jesus ist jemand, der eben im Gebet gelebt hat, der ganz oft mit dem Vater im Gespräch war und dann konnte er auch entsprechend mit Menschen umgehen, entsprechend auf sie eingehen und seinen großen Auftrag, den er hatte, auch ausführen. Lebe ich im Gebet? Lebe ich in dieser Welt? Vielleicht nehmen wir diese Frage mit nach Hause. Wir dürfen beten. Lasst uns das als Geschenk sehen, als Geschenk erleben. Wir dürfen den allmächtigen Gott alles Mögliche bitten. Wir dürfen ihn bitten, dass wir ihn besser verstehen, ihm nahe kommen, dass wir seine Liebe, seine Vergebung begreifen. Wir dürfen das für uns, aber wir dürfen das für die ganze Gemeinde beten, dass wir geistlich wachsen. Und wenn wir ihm nahe kommen, wenn wir ihm näher kommen, dann werden wir auch uns immer näher kommen, weil das Gottes Anliegen ist. Lasst uns diese Erfahrung gemeinsam machen, dass Beten wichtig ist, dass Beten kein Zeitkiller ist, sondern dass ausführliches Beten, sich Zeit nehmen für das Gebet, etwas Wichtiges ist, was unser Leben befruchtet, was unser Leben, ich gebrauche jetzt mal dieses moderne Wort, was unser Leben auch effektiv macht, auch wenn es so von der reinen Zeitrechnung erst gar nicht so aussieht. Lasst uns beten, zu Hause, im stillen Kämmerlein, in der Gebetsstunde, herzliche Einladung dafür. Beten wie Paulus. Er dankt immer wieder, beständig, für das, was er sieht, für all die Menschen, die er kennt, unabhängig von der Situation. Und er bittet um Erkenntnis Gottes, um Erkenntnis der Ewigkeit und dass wir diese Kraft erkennen mögen, die in uns ist, durch seinen Heiligen Geist. Amen.